Frau Dr. Christiane Wolf, niemand hat sich vielleicht in ganz Weimar so intensiv unter den Zeitgenossen mit dem ehemaligen Gauforum beschäftigt wie Sie. Wir haben uns hier getroffen am Gauforum, um das Ganze mal in Augenschein zu nehmen. Und wir stehen im Inneren dieses gigantomanischen Blocks unter den kleinen Wohnblöcken im Nordviertel zum Bahnhof hin Weimars. Und wir stehen hier im Inneren dieses gigantomanischen Blocks vor einem Gebäude der unerklärlichen Art. Es hat einen Dachüberstand von circa 3 Meter. Und wenn man reinguckt, ist da drin nichts außer einem Abgang. Wie beurteilen Sie das, dass hier im Innenhof des ehemaligen Gauforums sämtliche Bewegung, sämtliches menschliche Leben, Öffentlichkeit ein Stockwerk tiefer ins Unsichtbare verdammt ist?
Ja, das war immer wieder eine Diskussion und wir haben auch an der Universität und auch an anderen Orten immer wieder Formate gesucht, darauf aufmerksam zu machen, unter anderem auch mit der kleinen Ausstellung hier im Gauforum, dass wir hier ein Ensemble haben, eines der größten gebauten Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus. Und der immer noch meines Erachtens bis jetzt, das wird sich ändern, aus der Stadtgesellschaft herausgefallen ist. Das kann man genau daran erkennen, was Sie mich jetzt gerade gefragt haben. Wir stehen zum Abgang in die Tiefgarage. Das Gebäude, werde ich jetzt keine Aussagen dazu machen, zu dem neuen Gebäude, dem Abgang zur Tiefgarage, was die Tiefgarage bedeutet. Wir sehen einen Platz, der ist abgezäunt, er ist nicht betretbar. Die Bauten des NS oder die Hinterlassenschaften siedeln sich um diesen großen Platz herum an und werden für mich dadurch, dass er so frei ist von jeglicher Bewegung, von jeglicher Annahme durch die, sag ich mal, Stadtgesellschaft, werden sie nobilitiert. Sie stehen so gut, sag ich mal, wie sich das vielleicht Hitler gewünscht hätte, im sarkastischen Sinne, nämlich eines freien, nicht bevölkerten Platzes. Ich würde mir wünschen, dass dieser Platz geöffnet wird, dass zum Beispiel hier Menschen mit Einkaufstüten über diesen Platz laufen, wenn man denn schon sich entschieden hat, hier eines der größten Einkaufszentren innerstädtischen zu platzieren, einen Welcome Center Weimars zu platzieren, dort, wo alle Touristen ankommen. Und im unteren Teil, nämlich der als Halle der Volksgemeinschaft geplanten und heute Weimar Atrium, Einkaufstempel, noch nicht mal ein Hinweisschild darauf zeigt, wo wir uns an diesem Ort befinden.
Es ist ja nicht nur so, dass die Öffentlichkeit hier in ein Stockwerk tiefer verwandt worden ist. Diese Zeichen, diese Zäune quer rüber, die sind ja, ist ja eine Semantik. Zum einen Schutz, aber zum anderen auch Ausgrenzung. Wenn wir hier rüber gucken, es ist wirklich kein Mensch weit und breit. Man würde sich hier wünschen, dass hier ein paar Kinder spielen, dass hier ein paar Hunde und wie gesagt Menschen mit Einkaufstüten. Dazu würde gehören nicht nur die Öffnung des Platzes, sondern auch die Öffnung der Längsseiten dieses Blocks von Nord nach Süd. Sie sind jetzt keine Architektin, aber Sie können es doch trotzdem beurteilen. Das wäre doch eigentlich möglich.
Es wird eine Art Öffnung geben. 2020 wird ja in dem sogenannten Haus 1, das ehemals als Reichsstatthalterei für den Gauleiter Fritz Saukel vorgesehene Gebäude mit dem Turm, das ja die Anlage exponiert in der Stadtlandschaft, wird ja eine große Ausstellung positioniert werden, Zwangsarbeiter. Der Zugang wird allerdings von der Friedenstraße aus erfolgen. Also da wird 2020 eine gewisse Öffnung stattfinden. Eine Durchwegung komplett Nord-Süd ist natürlich mit dem Nutzer nicht vereinbar, dem heutigen Landesverwaltungsamt. Sind Bürogebäude, sie waren ja auch so geplant. Es gab immer wieder Pläne, dies zu durchschlagen, aller Liebeskind und so weiter, ja. Da würde ich mich erstmal zurückhalten, denn ich sehe das auch denkmalpflegerisch als problematisch, in diese Gebäude einzugreifen, da Schneisen hineinzuschneiden und so weiter. Wir sind doch weiter, was den Umgang mit problematischen Orten angeht. Denn der Zugang wird ja jetzt erfolgen, nicht mehr durch die Gebäude auf dem Platz, sondern wir haben ja eine andere Disposition ab nächstem Jahr, nämlich mit dem neuen Bauhausmuseum, wird die Wegeführung durch die Karl-Liebknecht-Straße zum Bahnhof über dieses Ensemble führen. Und dann sieht man rechts diesen leeren Platz. Also er wird durchschritten werden. Und wenn man vor dem Bauhausmuseum steht oder aus ihm herauskommt, dann wird man diesen Turm sehen und man wird auch die Achse sehen oder in diesen oder in, schräg in diesen Platz hineinsehen können. Und ich bin gespannt, wie das dann funktionieren soll, wenn der Ort zum Beispiel nicht Ost-West begehbar ist oder West-Ost, sagen wir mal so, weil das Bauhausmuseum liegt im Westen, das sogenannte Weimar Atrium liegt im Osten der Anlage. Und das wird spannend werden, wie dann sich die neuen Wege erschließen.
Da wird auch eine Transparenz hergestellt werden können?
Eine Transparenz?
Oder eine Durchwegung hergestellt werden?
Das sehe ich so nicht angedacht. Über den Platz wird man weiterhin nicht zum sogenannten Welcome Center kommen.
Ja.
Man wird weiterhin, das habe ich auch hier erlebt, als ich eine lange Zeit, 2 Jahre, war das Universitätsarchiv hier noch untergebracht, der Bauhaus-Universität im Keller des ehemaligen Gauforums. Und ich habe immer wieder Menschen erlebt, die in diesen Platz einlaufen und dann sozusagen diese 3 Meter oder sowas nach unten schauen und sagen, wie komme ich denn da rüber? Wenn wir uns jetzt umdrehen, sehen wir zwischen der Halle und dem Gebäude eine große Werbetafel Saturn, Herkules, Weimar, Atrium. Und das zieht natürlich an, die Menschen dorthin zu gehen. Da kann man 10.000 Mal auf die Straße schreiben, kein Durchgang. Ja, ich schaue nicht auf den Boden, ich schaue zur Werbetafel.
Und von den optischen Mitteln der Werbung her gesehen, ist das ein Schreien, komm zu mir her.
Das ist ein Schreien, komm zu mir her. Das können wir nicht mehr ändern, das gehört. Auch ich war damals dagegen, die Halle so zu nutzen. Heute sehe ich das etwas anders, denn eine Nichtnutzung eines solchen großen Gebäudes ist wesentlich problematischer. Und wenn es so pragmatisch genutzt wird, heißt es, sich noch dezidierter mit diesem Ort auseinanderzusetzen.
Wir sind hier stehen geblieben vor diesem unerklärlichen kleinen kioskähnlichen Gebäude mit diesem unerklärlichen Dachüberstand, haben uns hier festgehalten. Lassen Sie uns doch gerade mal ein Stückchen weitergehen.
Gerne.
Wir sind ein Stückchen weitergegangen, stehen hier an der Längszeile nach Norden hin, den Platz begrenzend. Hier haben wir Arkaden.
Ja, das sollte das sogenannte Haus der Gliederungen werden. Das heißt eine Gleichschaltung. Also für mich zeigt diese Architektur mit ihren Additionen von Bögen, also getragen sozusagen von Pfeilern, die sehr, sehr, die noch kanaliert sind, die eine horizontale Übersicht tragen. Also das ganze Gebäude, die ganzen Gebäude sind ja stark horizontal gegliedert. Das heißt, die Gleichschaltung des Menschen suggeriert diese Architektur. Sie erinnert auch natürlich an eine gewisse archaische Architektur. Sie bedient sich klassischer Zitate. Das macht ja die gesamte NS-Architektur aus. Wir haben hier einen sehr jungen, oder für den NS sehr jungen Bau, nämlich die Planung geht ja bereits 35 los mit dem Architektenwettbewerb, 36 dann der Architektenwettbewerb abgeschlossen. Hitler geht selber in die Planung mit hinein und installiert hier neben Albert Speer seinen wichtigsten Architekten, nämlich Hermann Giesler, der von den Ordensburgen herkommt, also auch dezidiert schon mit dieser Architektur sich auseinandergesetzt hat und setzt ihn hier als Architekten ein. Und wenn wir uns umdrehen und sehen, sozusagen schauen in die andere Richtung, dann sehen wir ein anderes Gebäude, nämlich das für die ehemalige Reichsstatthalterei und Gauleitung vorgesehene Gebäude, das eher sozusagen an eine Schlossarchitektur erinnert, zumindest mit dem zentralen herausgenommenen Portikus, der sozusagen den Eingang zentriert, mit dem Balkon, mit dem sogenannten Führerbalkon und dem Turm, der nur die Drittel, jetzt momentan ein Drittel der geplanten Höhe zeigt. Und wenn wir jetzt mal weitergehen und uns mit dem gesamten Ensemble, denn es ist ja im Endeffekt eines der größten Bauten-Ensembles in Weimar, wenn man sich den Grundriss Weimars anschaut. Wenn man weiter hinein in den Platz gehen würde, fällt mich was ganz Dezidiertes auf. Das würde man auch vom geplanten neuen Bauhausmuseum aus sehen. Der Turm hat jetzt eine Korrespondenz mit dem Turm an der neuen Weimarhalle. Das ist ja der Lüfterturm. Jetzt gibt es hier zwei Türme im Ensemble. Das fällt jetzt erst so stark auf, da der Platz ja eine andere Exponierung bekommen wird. Er wird zu einem Platz. Und damit sprechen für mich diese beiden Türme miteinander im Stadtraum. Das ist interessant. Das ist eine neue Perspektive.
Eine Korrespondenz.
Ja, es fällt jetzt als Korrespondenz ins Auge.
Ich wollte noch mal einen ganz grundsätzlichen Punkt ansprechen. Sie sagen NS-Architektur. Ist damit gemeint, dass der Nationalsozialismus in der Lage war, eine eigene Architektur hervorzubringen? Oder hat sich der Nationalsozialismus nicht doch mehr oder weniger der vorhandenen Architekturen bedient? In dem Falle so eine Art Neoklassizismus?
Er hat sich bedient. Er hat die Historie und die Architekturgeschichte mit ihrer gesamten Emblematik, Herrschaftsemblematik, als auch der, sag ich mal, der Lage der Gebäude zueinander, der Anordnung der Gebäude, der Formung von Plätzen, hat er sich historischer Architekturen bedient, hat sie neu zusammengesetzt. Man könnte es auch eine Art Eklektizismus nennen, von Herrschaftsemblemen und Anordnungen von Gebäuden. Nun sehen wir hier ein sehr frühes Beispiel, das heißt noch eine relative Zurückgenommenheit in der generellen Größe. Das wird nicht mehr der Fall sein, wenn man dann sich vor Augen führt, die Planungen für Berlin von Albert Speer oder aber auch vom gleichen Architekten die Planungen für Linz, da wo Hitler ja sich wünschte, seine Bestattung und so weiter planen zu lassen. Linz war neben Nürnberg, München und Berlin sein Nukleus für den Umbau einer neuen Stadt. Dazu gehört das hatte ich auch schon untersucht, dazu gehört den historischen Stadtkern eigene neue NS-Architekturen mit Plätzen gegenüberzustellen, eine neue Stadtgesellschaft zu formen. Ganz explizit hier in Weimar zu sehen, man setzt sich nicht in die Stadt, sondern man setzt sich oder hat sich neben die alte historische Stadt gesetzt und nimmt ungefähr die gleiche Größe an wie die historische Stadt. Und wenn wir das hier sehen, dann ist das nur ein Bruchstück von dem, was entstehen sollte. Und das macht auch die Bruchkanten rundherum aus, die uns heute auffallen. Denn es war geplant, an der Ilm eine komplette Bebauung bis zum Schloss durchzuziehen mit einem großen Verwaltungsbereich, an dem Rasseamt zum Beispiel. Das sollte dort platziert werden. Dort hatte ich Pläne gefunden, rassisches, klassisches Weimar betitelt. Wenn wir uns umdrehen, da wo heute eine neue Wohnbebauung steht, auch dort waren große NS-Bauten geplant. Auch im hinteren Bereich, dort wo zur Stadthalle hin, Polizeipräsidien, Haus der Presse, als auch zum Jakobsplan hin, sollte bis auf die Jakobskirche komplett alles abgerissen werden und durch Neubauten ersetzt werden.
Hier diese nördliche lange Zeile, als Begrenzung des Gauforums, hat eine Arkade. Und Arkade ist ja eigentlich die Einladung, ohne Regen im Freien stehen zu können und den Platz zu sehen und entlang flanieren zu können. Wenn wir hier die Arkaden entlang gucken, ist am Ende zu, ist geschlossen.
Das war nicht so geplant. Wenn man sich die Originalpläne anschaut, wären dort geöffnete Arkaden gewesen als Verbindungsteil zur geplanten Halle der Volksgemeinschaft. Dort sollte wie in einer Kirche oder einem Tempel, auch da mal wieder Versatzstücke der Herrschaftsarchitekturen der Vergangenen, sollte man eine Treppenanlage hinaufgehen, in deren sozusagen Portikus wären die verdienten Nationalsozialisten Thüringens bestattet worden. Man wäre sozusagen über die Gräber der Heroen hinweggeschritten in die Halle, sogenannte der Halle der Volksgemeinschaft, um sich dort als neue Volksgemeinschaft zu zelebrieren, den neuen Menschen zu formen.
So. Gemischt mit so einer halbreligiösen Nekrophilie schon fast.
Ich sage immer es, und ich werde dann auch sagen, dass wir nochmal in den Turm hineingehen. Es ist keine Halbreligiosität, es ist keine Pseudoreligiosität, es ist eine neue Religion, die der NS, sag ich mal, zelebriert oder zelebrieren will. Er stellt sich neben die Kirche als neue Kirche. Hier sollten Glocken läuten zu Morgengebeten, hier sollten Glocken läuten zu großen Feiertagen des Nationalsozialismus. Hier sollte die neue Volksgemeinschaft auf das neue Regime eingeschworen werden. Und das ist auch das, was der Ort heute noch ganz, ganz deutlich in seiner Architektur zeigt. Und dass wir auch in der kleinen Ausstellung zeigen, auf das wir auch sozusagen hinweisen. Hier geht es nicht um Architektur, hier geht es um die neue Volksgemeinschaft mit Ausgrenzung, mit allen Ausgrenzungen und Vernichtungen, die dazugehören. Und das macht die Architektur sehr deutlich.
Das Gauforum war instrumentalisierte Architektur, um ein Ritual zu zelebrieren, nämlich der große Aufmarsch des Volkes hier. Dazu war es gedacht, dazu kam es nie. Es kam mal fast dazu, als ein 1:1 Modell hier errichtet war für das Haus des Volkes.
Es war Hitler kommt, also Hitler ist ja sehr oft in Weimar, auch das gehört zur Geschichte Weimars und das kann man sehr gut an diesem Ensemble festmachen. Er ist ständig auf der Baustelle, persönlich, und er vollzieht den ersten Spatenstich. Das Gelände wird ja danach aufgefüllt und kein weniger bedeutender oder zentrale Figur des Nationalsozialismus, nämlich Hess, vollzieht hier die Grundsteinlegung. Und zu dieser Grundsteinlegung ist der Platz bereits planiert. Die Bebauung rundherum ist abgerissen und es wird ein 1:1 Modell der Hallenfassade aufgestellt. Wie wir heute wissen, wir haben neue Fotos gefunden, auch ein Teil der Inneren der Halle wird 1:1 suggeriert. Und zu diesem Tag nehmen Formationen auf dem Platz, nämlich 30.000 Menschen, zelebrieren diesen Grundsteinlegung. Und an diesen Bildern und auch Gemälden, die es dazu gibt, kann man sich gut verdeutlichen, was hier hätte stattfinden sollen.
Es war ja sozusagen nur eine Generalprobe der großen Aufmärsche, die noch hätten stattfinden sollen. Ich habe in dem städtischen öffentlichen Diskurs in Weimar immer wieder gehört von Leuten von Weimarern, man muss aufpassen, dass hier nicht wieder sowas entsteht, dass sich die Neonazis Deutschlands hier versammeln und so weiter. Und von daher halten die derzeitige Nutzung für geeignet, um eben das zu verhindern. Wir haben ja jetzt einigermaßen festgestellt, dass es nicht gerade günstig ist, die Architektur hier in so einer grausligen Einsamkeit darzustellen, dass er dadurch eben noch unwirtlicher, noch abstoßender wirkt, als er ohnehin mal gedacht war. Haben wir denn in Zukunft eine Chance, dass hier Kinder auf den Platz rübertollen, dass hier Spaziergänger rübergehen, dass sein Hund hier hinterherlaufen kann, dass man die Arkaden entlangläuft und auf der anderen Seite wieder rauskommt?
Ich sehe das nicht, denn hier drunter befindet sich eine Tiefgarage. Der Platz ist dadurch durchschnitten für die Lüftung der Tiefgarage. Ich weiß nicht, wie sich das mit der Statik verhält.
Könnte kleine Brückchen über die Lüftung machen.
Das sind aber sicherlich Dinge, die sind lösbar. Das sind rein technische Probleme. Zur Anfangsfrage, ich halte es für nicht adäquat, ein Argument zu bringen, dass sich radikale oder rechtskonservative, nationalkonservative, Neonazis, wie auch immer, geartete. Wir haben ja heute eine Vielfalt, gerade im Osten, solcher Gruppierungen, die man jetzt nicht mehr unter dem großen Dach Neonazis unterbringen kann. Deswegen schweife ich da ein bisschen aus. Also diese verschiedenen Gruppierungen rechtskonservativ radikaler Personen. Ich finde das ein Argument, das nicht zieht. Wir leben in einem demokratischen Staat und eine Demokratie hat auszuhalten, was sich in solchen Aufmärschen, die ja auch in anderen Städten stattfinden, zum Beispiel ein Neonazi-Konzert in Apolda. Ich bin der Auffassung, wir müssen das als demokratische Gesellschaft aushalten und wenn wir wegschauen und etwas zusperren, dann wird sich das an anderen Plätzen zeigen. Und das ist für mich das Auge zumachen oder beide Augen schließen und auch noch die Hände vor die Ohren halten. Hier hat es nie Aufmärsche gegeben, auch zur DDR-Zeit nicht und danach nicht. Und wenn es sowas geben sollte, wenn der Platz geöffnet wird, dann haben wir mit Ausstellungen, die dort drin sind, auch mit dem neuen Bauhausmuseum, haben wir alle Möglichkeiten zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist und in welchem Kontext das stattfindet. Aber das gehört zu unserer Vergangenheit und ich fände es gut, den Platz zu öffnen für alle. Alle gehören zur Demokratie und Demokratie muss verdammt viel aushalten.
Ja, wir stehen jetzt am Eingang von dem Turm des ehemaligen Gauforums, blicken rüber auf das Gebäude des neuen Bauhausmuseums. Maßstabslos. Man kann, wenn man nur das Bauhausmuseum sieht, nicht sagen, ist es jetzt ein Dreigeschosser oder ein Siebengeschosser. Es hat keine Anhaltspunkte. Das Tor ist dermaßen groß, dass es auch die Dimensionen sprengt. Das ist wohl beabsichtigt. Das korrespondiert mit zum einen dem Gauforum, zum anderen mit der Weimarhalle. Die Weimarhalle ist ja auch so ein bisschen missglückt. Es ist ja eigentlich eine ganz zentrale Halle für, Thüringenhalle, gell?
Nee, Weimar.
Weil es sollte ja eine ganz zentrale Halle der Stadt sein und jeder würde annehmen, ach, da brauche ich keinen Stadtplan, die finde ich auch so, die wird ja auch irgendwo mittendrin sein. Aber wenn man die Weimarhalle sucht, es muss eigentlich ausgeschildert sein, sonst findet man sie nicht. Sie steht irgendwie im Hinterhof. Ich habe jetzt Frau Dr. Christiane Wolf. Imaginieren Sie bitte, ein fremder Besucher wird in das Bauhausmuseum, in das neue Bauhausmuseum hier in Weimar kommen, sieht hier diese Umgebung um das Bauhausmuseum und denkt sich, ach, das ist Weimar. Wo sind da die großen Konflikte? Wo sollte man ansetzen, um irgendetwas zu ändern? Wird dieses neue Bauhausmuseum sozusagen eine Heilung dieses Quartiers einleiten können? Wie ist Ihre Prognose? Ganz kühn.
Also Heilung ist sowieso ein Begriff oder ein Topos, den ich nicht benutze. Es gibt ja eine lange Geschichte zum Standort des Bauhausmuseums und darauf ist jetzt zu wenig Zeit einzugehen. Es ist hier quasi, siedelt sich an im Rücken des ehemals für die Deutsche Arbeitsfront geplanten Gebäudes. Es schaut mit seinem Haupteingang zum Eingang dieser kleinen Gauforumsausstellung, die leider am Wochenende nach wie vor nicht geöffnet haben wird. Ich bin gespannt, wie die Besucherströme darauf reagieren werden, wenn sie sehen, Ausstellung Gauforum Weimar und stehen vor verschlossener Tür. Was denkt derjenige? Schwierig zu sagen, weil viele sind ja architektonisch, sag ich mal, eher nicht so affin, dass ihnen das auffällt. Es sind ja auch noch relativ zurücknehmende Bauten. Was ihnen auffallen wird, ist der große Platz. Was ihnen auffallen wird, ist die Architektur, wenn sie aus dem Bauhausmuseum heraustreten werden, nachdem sie die Moderne gesehen haben. Auch dort wird es Informationen geben zu dem sogenannten neuen Quartier der Moderne. Also er wird nicht ganz allein gelassen werden, der Besucher, aber er wird ein Bild von Weimar erhalten, wenn er gleich wieder zum Bahnhof fährt, was relativ verschoben ist. Er hat hier dann das Bauhaus gesehen und er hat Gebäude gesehen, die ihm zumindest aus anderen Städten etwas oder aus Bildern, die transportiert werden, bekannt vorkommt und er wird das große Bautenensemble hier zumindest nicht als kleinstädtischen oder kleinteiligen Stadtraum wahrnehmen. Der Platz wird verändert werden, der Autoverkehr wird ja größtenteils rausgenommen werden auf dem Platz. Es wird ja einen Kiosk geben vor dem Bauhausmuseum, der ja nochmal eine Verteilerfunktion haben soll für das gesamte Quartier. Ich hoffe, dass wir auf der Tagung, die wir jetzt im Dezember durchführen, wo wir auch Vertreter auf einem Podium bitten, wie dieser Ort bespielt werden soll und vor allen Dingen, was der Besucher und Betrachter von diesem, wie er von diesem Ort wieder geht. Und dazu gehört, sich dezidiert diesem historischen Ort des Nationalsozialismus mit seiner gesamten Gewaltsamkeit, die hier stattfinden sollte, auch wirklich dezidiert zuzuwenden. Im Dezember werden wir einladen, die großen Dokumentationszentren, sich hier darüber Gedanken zu machen. Es wird bestimmt im Stadtkurier und auch in der Zeitung veröffentlicht werden. Es kommt der Obersalzberg, es kommt Reichsparteitagsgelände, Dokumentationszentrum. Es kommt die Wewelsburg, also die Leiterin, und der Vogelsang, also die großen Burgen, Vogelsang SS. Es wird kommen München, Dokumentationszentrum, und wir werden die Frage stellen als Kuratoren dieser kleinen Ausstellung, was Weimar da zu bieten hat, außer einer Ausstellung auf so kleinem Raum, die zudem noch am Wochenende geschlossen haben wird.
Sie sind ja Leiterin des Archivs der Moderne und haben jetzt dauernd den Begriff ins Gespräch geworfen, Quartier der Moderne. Wie kommt es eigentlich dazu, also moderne Architektur zu identifizieren mit Bauhaus, leuchtet ein. Das Bauhaus ist 100 Jahre alt. Die umgebende Architektur hier, diese Neoklassizismus oder wie man es nennen soll, aus der Nationalsozialismus ist so 70, 80 Jahre alt. Es gibt eine Korrespondenz von Großformen hier. Dieses neue Museum ist so wilhelminische Gründerzeit. Da gibt es eine weitere Korrespondenz, die sehen wir jetzt nicht direkt. Das ist der große Block des sogenannten Jakob, ein Studentenwohnheim. Das ist nur so knapp 50 Jahre alt oder 40 Jahre alt. In diese Ensemble einschließlich der Weimarhalle, da gesellt sich jetzt dieses Bauhausmuseum hinzu und versucht mitzumischen und es führt zu Konflikten.
Auf den modernen Begriff nochmal zurückzukommen, es gibt durchaus Überlegungen zu sagen oder zu verdeutlichen, das ist besonders bei Historikern der Fall, dass zur Moderne, zur sogenannten Moderne auch die Vernichtung gehört, dass die Moderne nicht ausschließlich das glänzende Bauhaus ist, dass die Moderne mehr beinhaltet. Aber ich finde, wenn man diesen Begriff setzt, dann heißt es, sehr viel Erklärung dazu zu tun. Ich brauche sozusagen für den normalen Bürger bräuchte ich ganz viele Sprechblasen, warum das Quartier der Moderne heißt und warum sich der Begriff so ausweitet und inflationär sozusagen gebraucht wird mit dem 100 Jahre Bauhaus. Ich habe meine Probleme damit, das Quartier der Moderne zu nennen, denn hier sind Zwangsarbeiter eingesetzt worden, um das Gauforum fertigzustellen. Hier sollte die Blutfahne Weimars aufgestellt werden. Hier sollte die neue Volksgemeinschaft zusammentreten. Hier sollte Ausgrenzung stattfinden. Unweit von hier ist Buchenwald sozusagen. Mit dem Bau des Gauforums kommen die ersten Häftlinge und bauen ihr Lager, müssen ihr Lager selber bauen. Hier soll sich die Deutsche Arbeitsfront ansiedeln oder sollte sich ansiedeln als wirkmächtigste nach Macht. Und wenn ich dann den Begriff Moderne benutze, dann ist das für mich, wenn ich nach hinten gucke, deswegen rufe ich das die Deutsche Arbeitsfront auf, denn es ist die finanzstärkste Kraft des NS gewesen und dort sind alle Gewerkschaftsgelder reingeflossen. Und wenn ich dann noch das als Moderne betitel, dann habe ich Bauchschmerzen.
Andererseits, Paul Virilio zum Beispiel hat als höchste Form der Moderne bezeichnet die allgemeine Mobilmachung.
Ja, das, ich sag ja, Historiker weiten den Begriff der Moderne aus. Für die Architekturgeschichte ist das nicht so einfach wie für Lebenswelten. Natürlich ist gehört zur Moderne auch die moderne industrielle Massenvernichtung von Menschen, um das mal auf einen Punkt zu bekommen. Aber die habe ich ja hier nicht verdeutlicht am Platz. Und dann kann ich auch hier nicht verdeutlichen, was eigentlich der Begriff Moderne ist. Ich würde sagen, der Besucher geht aus dem Bauhausmuseum raus und nimmt auch die Bauten des NS als moderne Architektur mit nach Hause, wenn es so betitelt ist.
Frau Dr. Christiane Wolf, wir haben einige Fragen klären können. Wir haben des Weiteren einige Fragen aufgerissen. Es bleibt zu hoffen, dass wir dieses Gespräch irgendwann mal wieder bei anderer Gelegenheit fortsetzen können. Vielen Dank.
Bitteschön.